ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
In Kalifornien gibt es einen Ort, eine Region, ja, die als Brutstätte der Computer- und Internetindustrie gilt, jetzt inzwischen der KI, der künstlichen Intelligenz. Die Rede ist vom Silicon Valley. IT-Nerds bekommen feuchte Augen, wenn sie den Begriff hören. Nirgendwo sonst sitzen auf engem Raum so viele Unternehmen, die entscheidend waren und sind für alles, was sich im Bereich Online und Internet abspielt. Google, Apple, PayPal, sie alle haben ihren Sitz in der kalifornischen Stadt San Jose. Und dorthin reisen wir heute zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. San Jose, etwa eine Stunde von San Francisco entfernt, war nicht schon immer das Zentrum der Silicon Valley. Es gab ja auch eine Zeit vor dem Internet. Irgendwann, ganz früher, auch darum wird es gleich gehen, für uns war Guido Meyer in San Jose. Hallo Guido.
Ja, hallo Udo.
Guido, du kennst dich gut aus in den USA, hast eine Zeit lang dort gelebt. Konnte dich San Jose, das ganze Silicon Valley, trotzdem noch beeindrucken?
Das konnte es, Udo, denn es ist ganz anders von der Stadt her als andere amerikanische Innenstädte. Die ganze Stadt ist geprägt von einer, ich würde es mal nennen, einer Campus-Atmosphäre. Also du hast die Firmen eben genannt, die alle da sitzen. Und die Leute, die da für die Firmen arbeiten, die wohnen ja auch da. Also die trainieren da, da sind Fitnessstudios, da sind Geschäfte, das ist alles auf dem Campus. Es gibt einen Google-Campus, es gibt einen Facebook-Campus, also ein ganz anderes Stadtbild. Und damit auch eine sehr junge Stadt vom Straßenbild her. Also die meisten Menschen, die einem dort entgegenlaufen, sind eben eher jung.
Das heißt, man spürt da an jeder Ecke die Kreativität und so ein bisschen auch die künstliche Intelligenz.
Ganz so weit würde ich nicht gehen. Genau genommen spürt man nicht mal, dass man im Silicon Valley ist. Zwar laufen die Menschen überall mit Handys rum, aber das tun sie eigentlich überall. Und auch die großen Bürogebäude von Meta und Co., die sehen auch nicht anders aus als andere Bürogebäude. Abgesehen natürlich von diesem wahnsinnigen Hauptsitz von Apple, diesem riesigen neuen runden Gebäude im Apple Park nennt sich das, in Cupertino. Das ist ein Vorort von San Jose. Das sieht schon sehr futuristisch aus. Übrigens ist die Straßenadresse davon, Udo, das ist One Infinite Loop. Also ungefähr so übersetzt Endlosschleife, Haus Nummer 1. Achtung, Ironie.
Aber das ist ja auch wirklich etwas dann für Apple-Jünger, die dahin pilgern werden, glaube ich mal. Das Bild kennt ja fast jeder von diesem Wahnsinnsbau, der da angelegt wurde. Guido, wir hören ja gleich noch vieles aus San Jose. Auch ja, dass es sehr grün ist. Kannst du die Stadt denn auch Menschen empfehlen, die so gar nichts mit IT und KI am Hut haben?
Kann ich, wie immer in Kalifornien, kann ich Bier trinken und wieder die ganzen Craft-Bier-Brauereien da empfehlen. Vor allem in San Jose gibt es da sehr viele. Eine nennt sich zum Beispiel Lighthouse Brewing, also so Leuchtturmbrauerei, frei übersetzt. Und die ist benannt nach dem Electric Light Tower. Das war ein riesiger Leuchtturm, der früher mal in San Jose stand. Und dessen Nachbildung kann man heute noch im Historic Park besuchen. Und zu dem kommen wir ja auch noch gleich.
Ich habe ja eben schon mal gesagt, wir reisen auch zurück. Und das tun wir jetzt mal zurück in der Geschichte, zurück in die Geschichte des Computers. Das Computer History Museum in San Jose wirbt mit dem Motto, die ersten 2000 Jahre Datenverarbeitung. Interessant und ein bisschen erklärungsbedürftig. Guido Meyer jetzt auf den Spuren der Datenverarbeitung.
Wir schreiben das Jahr 1900. Im Mittelmeer, irgendwo zwischen den Peloponnes und Kreta, suchen Taucher den Meeresboden nach Schwämmen ab. Zufällig stoßen sie dabei auf den ältesten Computer der Welt. Seine Bruchteile sind in 60 Meter Tiefe über dem Meeresgrund verstreut, in der Nähe von Antikythera. Dieser Insel verdankt diese rätselhafte Apparatur denn auch ihren Namen.
The Antikythera mechanism is a piece of machinery that was developed by the ancient Greeks.
Der Mechanismus von Antikythera sei eine Maschine, die von den alten Griechen entwickelt worden sei, erzählt Jim Summers, der Service Manager im Computer History Museum in San Jose. Wahrscheinlich sei auch Archimedes daran beteiligt gewesen.
Essentially it was a calculating device that was designed to be able to help track time.
Mit seiner Hilfe könne man die Zeit messen und mehr als das. Auch der Lauf der Gestirne bis hin zu Sonnen- und Mondfinsternissen lasse sich damit vorhersagen. Dazu haben die Erbauer drei Zahnräder miteinander verbunden. Sie zeigen die Bewegungen von Erde, Sonne und Mond an. Und sie bewegen sich synchron, wenn jeweils eines gedreht wird. Dieser Mechanismus dürfte ein paar Jahrzehnte vor Christi Geburt entstanden und somit rund 2000 Jahre alt sein. Ein Nachbau zeigt das Computermuseum im Silicon Valley. Ein Sprung ins Jahr 1941. In Europa tobt der Zweite Weltkrieg.
We're standing in front of the Enigma cipher machine.
Wir stehen hier vor der Chiffriermaschine Enigma. Mit ihr hat die deutsche Wehrmacht Morsebotschaften verschlüsselt. Den Briten war eine solche Maschine in die Hände gefallen. Sie haben alles daran gesetzt, sie zur Dechiffrierung der deutschen Nachrichten zu benutzen. Aber sie blieben erfolglos. So lange, bis der englische Mathematiker Alan Turing erstmals einen Computer für diese Aufgabe einsetzte.
Laura Chmielewski ist die Kommunikationsexpertin des Team San Jose, das Besuchern die Exponate des Computer History Museums erklärt. Sie steht vor einem schwarzen Kasten, der an eine Schreibmaschine erinnert. Die Enigma ist hinter Glas aufgebaut, damit bloß kein Museumsbesucher auf die Idee kommt, auf diesem Dokument der Zeitgeschichte herumzutippen. Zum Anfassen jedoch gleich nebenan der Morseschreiber, mit dem die verschlüsselten Botschaften übertragen wurden.
It was in World War II that Alan Turing started working on.
Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Alan Turing an einer verbesserten Methode, Codes zu knacken. Sein System schaffte binnen Minuten, wozu Menschen hunderte von Jahren gebraucht hätten. Mit diesem automatisierten Verfahren konnte der britische Geheimdienst die deutschen Botschaften entschlüsseln.
He applied this to the Secret Service in code breaking during World War II.
Turing-Bombe nannte sich der Computer, dessen Ausmaße fast ein ganzes Zimmer beanspruchten. Er arbeitete nach dem Ausschlussverfahren, indem er alle dechiffrierten Kombinationen aussiebte, die keinen Sinn machten.
They tried every combination.
Vorher hatten die Briten alle denkbaren Kombinationen probiert. Aber ein Menschenleben hätte nicht ausgereicht, um alle Varianten durchzuspielen. Der Computer brauchte dazu nur Minuten. Er eliminierte schnell alle falschen Möglichkeiten und lieferte am Schluss die korrekte Entschlüsselung.
And they say it's what won the war.
Die frühen Computer des Zweiten Weltkriegs nehmen im Computer History Museum von San Jose den vierten von insgesamt 20 Räumen ein. Er ist betitelt Birth of the Computer, die Geburt des Computers. Andere Ausstellungsbereiche beschäftigen sich mit Lochkarten, Robotern, mit Computerspielen und mit dem Internet. Und mittendrin, in Raum 11, zeigt das Museum Minicomputer.
Jetzt stehen wir vor einem Küchencomputer. Die Kaufhauskette Neiman Marcus hat ihn 1969 in ihrem Weihnachtskatalog angeboten. Für etwas mehr als $10,000 bekamen sie ein Kochbuch, eine Schürze und diesen Computer, inklusive eines zweiwöchigen Einführungskurses.
Laura Chmielewski steht vor dem Küchencomputer und betrachtet die Frau auf dem Plakat, die das Produkt anpreist. Lauras zweifelndes Gesicht spricht Bände. Mit dem heutigen Frauenbild wäre solch ein pseudo-modernes Hausfrauenprodukt wohl nur schwer vereinbar.
Das entspricht wohl nicht ganz der Art, wie die Frau von heute einen Computer benutzt. Für 1969 sah es aber richtig modern aus. Es erinnert an James Bond. Sehr futuristisch, schöne Linien, helle, rote Farben. Alles Dinge, die eine Frau in der Küche ansprechen. Und ja, das war sarkastisch gemeint.
Honeywell 316 Minicomputer nannte sich das Küchenutensil, das an ein rotes Bügelbrett mit schwarzem Fuß erinnert. Es konnte nicht wirklich viel. 1000 Rezepte waren auf Disketten und bedruckten Karten gespeichert, die das Display anzeigen konnte. Dieser Computer war also eher eine Art Kochbuch in moderner Verpackung. Kleine Fußnote der Geschichte, nicht ein einziger wurde verkauft.
No one bought any, but it's an amazing thought of how retail saw the computers could be applicable.
Es sei schon interessant, wie sich Kaufhäuser damals die Anwendung von Computern vorgestellt haben, findet Laura Chmielewski, und damit auch den Einzug von Computern in die Privathaushalte. Aber vielleicht war Honeywell einfach nur seiner Zeit voraus.
Honeywell war vielleicht seiner Zeit voraus. Honeywell, auch sein Name wie aus einer anderen Welt, obwohl es ja das Unternehmen noch gibt natürlich. Wir sind jetzt nicht der Zeit voraus, sondern reisen weiter zurück. Man darf, wir haben es schon einmal erwähnt, San Jose ja nicht auf das Silicon Valley reduzieren. Richtig, Guido?
Richtig, aber auch umgekehrt nicht. Also auch das Silicon Valley ist eben ein Tal und größer als San Jose. Also auch Cupertino gehört dazu. San Francisco ist ebenfalls Teil des Silicon Valley. Man könnte noch Palo Alto erwähnen mit der Stanford University und natürlich das NASA Ames Research Center in Mountain View. Also das Silicon Valley ist auch mehr als San Jose.
Was war denn eigentlich für dich, Guido, der Hauptgrund, nach San Jose zu reisen? Was war im Mittelpunkt? IT, KI, grüne Stadt, nee, junge Menschen?
Nichts davon. Das war ganz pragmatisch. Es gab eine neue Flugverbindung von Frankfurt nonstop nach San Jose. Das gab es vorher nicht. Das ist wie geschaffen für Nerds sozusagen, die ohne Umweg über San Francisco, ohne umsteigen zu müssen, direkt nach San Jose fliegen wollen und da die eine oder andere IT-Firma besuchen wollen. Mittlerweile ist die wieder eingestellt worden, die Flugverbindung, denn die beiden Flughäfen sind lächerlich nah zusammen, San Jose und San Francisco, also ungefähr 30 Kilometer auseinander. Mir ist da aufgefallen, dass man im Landeanflug, bevor man in San Jose landet, über den Flughafen von San Francisco fliegt und die ganze Zeit denkt, man würde jetzt schon landen, aber dann ist es noch ein Springer weiter. Also das lohnt sich nicht. Heutzutage kann man eben nur mit einem Stopover über San Francisco nach San Jose aus Deutschland.
Ja, und da bist du einfach nicht oft genug geflogen, Guido, um diese Fluglinie am Leben zu halten. Aber das war ja vielleicht auch ganz vernünftig so. Wir wollen ja hier nicht das Fliegen propagieren, obwohl das in einer Reisesendung schwierig ist, das nicht zu tun. Wir besuchen jetzt mit Guido Meyer den History Park, den Geschichtspark von San Jose.
Kaum vorstellbar, dass die Stadt von Meta, Google und Apple auch eine analoge Geschichte hat. Aber eigentlich logisch, denn San Jose gab es schon Mitte des vorletzten Jahrhunderts.
We are at History Park, part of History San Jose, the city's historical museum.
Wir sind hier im historischen Park von San Jose, erklärt der Präsident der Gesellschaft History San Jose, Bill Schroer, dieses Open-Air-Museum. Der Park ist eine nachgebaute Stadt, eine Erinnerung an das San Jose der Gründerzeit von 1777. Mit einem Hotel fing alles an.
Right now we're located in what's called the Pacific Hotel. It was a building that was in downtown San Jose on Santa Clara Street. And it was a hotel.
Bill Schroer steht in der Lobby des Pacific Hotel. Es war eines der ersten Gebäude der Stadt und stand einst mitten in San Jose auf der Santa Clara Street. Das Original gibt es nicht mehr. Architekten haben es im Historic Park originalgetreu nachgebaut. Dies ist jedoch die Ausnahme. Alle anderen Gebäude im Park sind echt. Sie standen halt vor ein paar hundert Jahren nur woanders.
29 are actual historic buildings that were moved here.
Wir haben 29 Gebäude aus anderen Teilen der Stadt hierhin bewegt. Und demnächst kommen noch zwei. Wir werden den zweitältesten Bahnhof des Countys hierhin verlegen. Und dann noch eine historische Scheune, die zu einer Farm gehörte. Denn das ist das Erbe dieser Stadt. San Jose war früher bekannt als das Tal der Herzensfreude. Das meiste Obst der Welt kam von hier. Heute nennt man uns Silicon Valley. Aber einst waren wir The Valley of Heart's Delight.
Today we call it Silicon Valley, but 100 years ago we were known as the Valley of Heart's Delight.
Der Schuppen und die Eisenbahnstation werden als Ganzes einmal quer durch San Jose gefahren, bevor sie im Historic Park ihr neues Zuhause finden. Eine typisch amerikanische Vorgehensweise.
Und so geht das. Bauarbeiten lösen das Gebäude vom Grund und stellen es auf eine Art Wagenheber. Unter jede Ecke kommt ein Rad. Ein Traktor zieht alles zusammen, dann Zentimeter für Zentimeter vorwärts, immer der Straße entlang. Das dauert einen ganzen Tag. Wir müssen dabei elektrische Leitungen und Brücken vermeiden. Einfach ist das nicht. Einige Straßen müssen dafür auch gesperrt werden. Meistens passiert das nachts.
Auf diese Art wird der historische Bahnhof demnächst im Historic Park einen nunmehr fiktiven Eisenbahnhaltepunkt darstellen.
Aber den historischen Schuppen werden wir komplett zerlegen. Alle Teile werden nummeriert, fotografisch dokumentiert und dann werden wir ihn hier neu aufbauen. So ähnlich wie mit Legosteinen.
Mit diesen Worten verlässt Bill Schroer das Pacific Hotel.
Now we're going to take a walk outside the Pacific Hotel and go on to the avenue right outside the building.
Es geht hinaus in den Park auf die Market Street. mitten hinein ins künstliche, nachgebaute San Jose von einst.
Das sind wirkliche Straßennamen aus San Jose. Die Stadt wollte ihren einstigen historischen Kern hier im viktorianischen Stil nachbauen. Besucher sollen sich vorkommen wie im San Jose des Jahres 1900.
And that's the idea behind History Park.
Ein Rundgang durch das San Jose von einst führt vorbei am historischen Postgebäude, an kleinen Wohnhäusern für die Farmer und am Hamburgerhaus, einem privaten Wohnhaus, das wie ein großes Lebkuchenhaus aussieht.
Amerika radiert historische Gebäude so schnell es geht aus. Schauen Sie sich nur unsere Städte an. Heute beseitigen wir Häuser, die in den 80er Jahren erbaut wurden, und ersetzen sie durch neue Gebäude, Stand 2024. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist selten, noch historische Gebäude zu finden in unseren Städten.
Und dann schließt Bill Schroll die Türen eines alten Gebäudes am Ende eines Weges auf. Sofort geht der Alarm los.
Jedes Gebäude ist gesichert, denn jedes Gebäude ist ein wichtiges historisches Wahrzeichen. Leider brechen Menschen bisweilen ein und stehlen Artefakte. Vergangenes Jahr hat ein Brandstifter eines der alten Häuser komplett abgebrannt. Es ist dann für immer weg. Wir können es nicht wieder aufbauen. Es war einzigartig.
Das gilt auch für die Schule. Seit 1971 steht sie hier, seit der Park eröffnet wurde. Ursprünglich errichtet wurde sie 100 Jahre zuvor. Die Flagge über dem Eingang sieht ungewöhnlich aus, unregelmäßig. Auf ihr sind noch nicht alle 50 Sterne zu sehen für die einzelnen Bundesstaaten der USA. Einige kamen erst später.
This is a country schoolhouse. So this is out in the country, not downtown in the city.
Das hier war eine Country-Schule. Sie lag außerhalb, nicht im Stadtzentrum. Sie war groß genug für 30 Familien, denn mehr Farmen gab es in der Umgebung nicht. Die Kinder hatten 5 oder sogar 10 Meilen bis hierhin zu laufen. Im Winter musste jeder ein Stück Kohle mitbringen, um die Schule warm zu halten.
So everybody would bring a couple pieces of coal from their house.
Das Schulhaus besteht nur aus einem einzigen Raum, dem Klassenzimmer. Ein Lehrer unterrichtete hier alle Schüler, vom Kindergartenalter bis zur 8. Klasse. Gleich vor der Country-Schule liegen ein paar Boote auf dem Trockenen.
Look at all the cool things that you can just see from the outside.
Frances Wong hat die Boote draußen entdeckt. Sie arbeitet für das Fremdenverkehrsbüro von San Jose.
This is my favorite museum in History Park.
Das ist mein Lieblingsplatz im Historic Park. Das Gebäude dort hinter den Booten gedenkt der Boat People, die seinerzeit aus Vietnam geflüchtet, von den Amerikanern aufgenommen und hierher gebracht worden sind. Dieses Museum erinnert an die asiatische Community von San Jose, die die Stadt mit aufgebaut hat. So lernen unsere internationalen Besucher, wie Silicon Valley zu dem wurde, was es heute ist.
Guido, jetzt haben wir ein bisschen Gegenwart und auch Vergangenheit und Geschichte kennengelernt. Wenn du in San Jose unterwegs warst, wen hast du auf der Straße so getroffen?
Also noch interessanter, Udo, ist, wenn ich nicht getroffen habe, nämlich fast keine Touristen. Also man kann ja in der Regel Leuten ansehen, ob es Touristen sind, ob die Passanten zum Spaß da sind, zum Sightseeing oder ob es Einheimische sind. Und obwohl San Jose eine sehr schöne kleine Stadt ist, zieht sie anscheinend keine Besucher an, fast nur Geschäftsreisende.
Oder IT-Fans, aber die kann man offenbar dann nicht unterscheiden, möglicherweise von denen, die dort arbeiten.
Ja, Nerds kann man aber auch erkennen optisch teilweise, ja.
Ja, aber ob es Deutsche oder US-Nerds sind, das kann man vielleicht nicht unterscheiden. Guido, du kennst die USA gut, habe ich eben schon mal erwähnt, hast ja lange dort gelebt auch. Kontakt aufnehmen mit den Menschen, ansprechen, das ist nicht allzu schwer, nicht, oder?
Nee, im Gegenteil, man wird sogar oft angesprochen. Als wir auf dem Campus von Google waren, der ist übrigens öffentlich, da kann jeder drauf und spazieren gehen, da blickten wir anscheinend etwas ratlos um und wurden gleich von denen, die da leben und arbeiten, angesprochen und gefragt, können wir ihnen helfen, können wir ihnen irgendwas zeigen. Das ist diese typisch amerikanische Freundlichkeit, die ist ja in Deutschland eher ungewöhnlich.
Wir hatten ja schon kurz erzählt eben, dass es in und um San Jose auch sehr grün ist. Wir reisen jetzt mit Guido Meyer in die Wälder und Berge des benachbarten Countys, in die Santa Cruz Mountains.
The town that we're in right now is called Felton, California.
Wir sind hier in Felton, Kalifornien. Und ich denke, das hier ist der schönste Teil Kaliforniens, mitten in den Santa Cruz Mountains. Hier ist alles voller Redwoods. Es ist wirklich mein Lieblingsplatz auf der ganzen Welt. Jetzt gehen wir gerade bergauf, um dort oben einige Trockenübungen durchzuführen. Und dann fangen wir an mit der Seilrutsche.
Tabitha Wright ist Tourguide bei Redwood Canopy Tours. Vollbepackt mit Gurten, Helm und Handschuhen stapft die junge Frau über die Straße hinein in den dunklen Mammutbaumwald. Tabitha kennt hier mittlerweile jede Ecke. Seit 16 Jahren bietet sie Zipline-Touren durch die kalifornischen Redwoods an. Dabei rutschen die Teilnehmer sitzend, von Gurten gehalten und an einem Kabel hängend von einem Mammutbaum zum nächsten. So ein bisschen wie ein Sessellift, nur ohne Sessel.
This is the California Coast Redwood.
Das hier sind die kalifornischen Küstenmammutbäume. Es sind die größten lebenden Organismen auf der Erde. Sie wachsen nur hier, vom nördlich angrenzenden US-Bundesstaat Oregon bis hier runter nach Santa Cruz. Und sie wachsen nur bis ungefähr 60 Kilometer ins Landesinnere, weiter nicht. Sie sind nämlich auf den Küstennebel zur Bewässerung angewiesen.
Because they depend heavily on coastal fog for water.
Tabitha befestigt den letzten Karabinerhaken am Kabel. Dann kontrolliert sie, ob alles sitzt. Ein Schritt ins Nichts und es beginnt der Flug über die Kronen der größten Bäume der Erde. Dies wäre der optimale Zeitpunkt, die Aussicht zu genießen. Das Braun und Grün des Waldes ringsherum, die Wipfel der Bäume, der winzige Bach mit seinen Windungen weit unterhalb der Zipline. Doch nur die wenigsten Seilrutscher bringen beim ersten Mal gleich den Mut auf, den Blick wirklich schweifen zu lassen. Festhalten ist wichtiger. Nach nur 10 Sekunden ist die Fahrt vorbei. Landung auf einer Plattform, die kreisrund um einen benachbarten Mammutbaum angebracht ist.
Die meisten Menschen auf diesem Planeten bekommen nie einen Küstenmammutbaum zu Gesicht, geschweige denn in einem zu stehen, auf einer Plattform, so wie wir es gerade tun, mehr als 30 Meter über dem Boden. Die nächste Zipline wird jetzt etwas schneller, es ist auch unsere höchste. Wenn wir über diesen Busch dort vorne weg sind, fliegen wir fast 50 Meter über dem Fluss. Jetzt würde ich aber wirklich mal runterschauen. Die Aussicht ist einfach einmalig.
The view is so amazing.
Ja, unterbringen dann.
Okay, we've got. It's like you are first on this side, or we could go.
Erst nach dem Sprung ins Nichts fällt auf, dass es sich bei diesem Busch in Wahrheit um die Krone eines Mammutbaumes handelt. Keine üble Aussicht. Doch der sportliche Freizeitspaß des Seilrutschens ist für Redwood Canopy Tours und für Santa Cruz County auch ein Vehikel, Besucher mit den seltenen Mammutbäumen vertraut zu machen. Denn der Redwood-Bestand an der kalifornischen Küste ist alles, was noch übrig ist. Mitte des vorletzten Jahrhunderts hatten die Einwohner 96% aller Mammutbäume abgeholzt. Die Versuchungen dieses immensen Holzbestandes waren einfach zu groß. Diese Zeiten sind vorbei. Heute sind die Redwoods durch den Bundesstaat Kalifornien geschützt.
This is my favorite tree on course. It's our
das hier ist mein Lieblingsbaum. Er ist unser ältester. Einer der wenigen, der vor 150 Jahren nicht der Abholzung zum Opfer fiel. Er ist viel größer und roter als die anderen. 1000 Jahre ist er alt. Wir haben ihn Hubert getauft. Alle Bäume, die älter als 400 Jahre sind, gelten hier als alt und bekommen einen coolen Namen.
All right, come on this way.
Hubert ist einer von 26. So viele Mammutbäume werden hierfür Zipline-tauglich befunden. Redwood Canopy Tours nutzt derzeit aber nur 7 davon. Zwischen ihnen spannen sich die Metallseile und nur diese 7 werden in luftiger Höhe von Holzplattformen eingerahmt. Auf ihnen beginnt die Seilrutsche und auf der Plattform eines benachbarten Baumes endet sie. Mehr als 100.000 Besucher haben von der Möglichkeit, Mammutbäume von oben zu sehen, in den vergangenen Jahren Gebrauch gemacht.
Man sollte glauben, Mammutbäume hätten ein tiefreichendes Wurzelsystem, damit sie stabil stehen und Grundwasser erreichen können. Die Wurzeln dieses Riesen hier, auf dem wir stehen, reichen aber keine 2 Meter tief. Ihre Ausdehnung kann aber so weit reichen, wie der Baum hoch ist, also bis zu 100 Meter.
All right, come under the lanyard here.
Mammutbäume hassen es, alleine zu sein. Ihre Wurzelspitzen halten stets nach denen von Artgenossen Ausschau. Und so sind alle Redwoods miteinander verbunden. Über ihre Wurzeln tauschen sie Nährstoffe aus. Bäume, die mehr Sonne und mehr Wasser abbekommen, teilen dies mit ihren Nachbarn. Biologen haben ein radioaktives Isotop in die Wurzeln eines Baumes eingesetzt. Sie fanden es später in einem anderen Baum, der mehr als einen Kilometer entfernt steht.
It's one of the only species that can support an albino.
Mammutbäume gehören zu den wenigen Spezies, die einen Albino am Leben erhalten können. Normalerweise sterben solche Bäume schnell ab, weil ihnen das Chlorophyll fehlt. Somit können sie keine Photosynthese betreiben. Redwoods reichen solchen Exemplaren jedoch Nährstoffe über die Wurzeln weiter. 100 solcher Albino-Mammutbäume sind bekannt. Die meisten von ihnen stehen hier in Santa Cruz County. Wunderschöne rote Bäume mit weißen Nadeln.
Für jede Seilrutsche gibt es zwei Führer, aus Sicherheitsgründen. An diesem Vormittag steht Elijah John Shepp ebenfalls auf einer der Plattformen, befestigt Haken und beobachtet seine Kunden. Der bärtige junge Mann mit den roten Haaren ist das beste Beispiel für einen Einheimischen.
Ich wohne hier gleich die Straße rauf, so 7 Minuten von hier. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Wir hatten damals kein Kabelfernsehen oder ähnliches, deswegen war ich schon immer viel draußen. Die Mammutbäume habe ich schon früh ohne Sicherungsseil bestiegen, bis fast ganz oben. Wenn man hier wohnt, ist es einem oftmals gar nicht bewusst, dass dies eine Touristengegend ist.
Genau mit diesen Touristen arbeitet Elijah heute. Dazu gehören nicht nur die richtigen Griffe und Bremstechniken auf der Zipline, auch so etwas wie psychologische Betreuung ist Teil seines Jobs.
Every once in a while, we do have something called walk-offs, and people will be too afraid.
Ab und zu überlegt es sich jemand anders und traut sich nicht. Er klammert sich dann die ganze Zeit an den Baum. Das ist schade, aber manche Menschen haben halt Höhenangst. Das muss man respektieren. Wir zwingen niemanden, aber wir ermutigen jeden, es einmal zu probieren.
Sicherheitsbedenken, so viel steht fest, sind bei der Zipline nicht nötig. Es sei noch nie etwas schiefgegangen, sagt Tabitha Wright. Schon gar nicht sei jemand abgestürzt.
100% of our falls have happened in the parking lot after the tour.
100% aller Verletzungen würden anschließend passieren auf dem Parkplatz, wenn die Besucher sich wieder ohne Sicherungsseil bewegen müssen.
Wir zwingen niemanden, aber wir ermutigen jeden. Das ist auch mal ein Motto, Guido. Das könnte irgendwie so grundsätzlich ein US-Motto sein, nicht?
Genau das. Oder auch nicht alles ist besser, aber vieles ist anders und vieles ist schöner, ja.
Hast du denn, wenn wir bei schönem und anstrengendem sind, die Canopy-Tour gut überstanden?
Ja, ich so wie die ganze Gruppe, aber das sagt sich so, Uwe, denn das Schwierigste kam am Schluss, das ist der Abstieg vom letzten Baum. Da muss man sich zurücklehnen, nach hinten, vom Seil gesichert, rückwärts über den Abhang lehnen und dann von dem Seil gesichert sich runterlassen. Das kostet Überwindung. Diese Plattform ist ungefähr 10 Meter hoch, 10 Meter bis runter auf den Waldboden. Und das ist wesentlich schwieriger als die gesamte Canopy-Tour, auf der man eigentlich nur gerutscht ist. Der Schluss ist das Schwierigste.
Wir haben mit Guido Meyer San Jose, das Silicon Valley, kennengelernt und einiges erfahren über IT-Nerds, über die grüne Stadt. Haben auch erfahren, so nebenbei im Gespräch, dass man nicht PayPal, sondern PayPal sagte. Das nochmal so am Rande. Guido, ich danke dir sehr dafür.
Gerne, Udo.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Dank ans ganze Team.
Ein Podcast von NDR Info.